Amen. Ja. Gottes Wort erinnert uns, dass wir begierig sein sollen nach dem Wort Gottes, so wie die neugeborenen Kindlein. Das kann euch eine Erinnerung sein. Ich möchte einige Verse mit euch anschauen aus dem zweiten Chronikbuch. Ist nicht so ganz oben auf den, unter den Top 10 Most Preached oder so, aber sehr bewegender Moment, der uns einiges lehren kann darüber, wie Gott gegenwärtig ist unter seinem Volk. Darum geht es. Gottes Gegenwart unter seinem Volk. Ich habe die Predigt überschrieben, Gott ist gegenwärtig. Das Lied kommt heute gar nicht vor, aber dieser Gott ist heute gegenwärtig. Zweite Chronik, Kapitel 5. Und das ist eine längere Geschichte hier. Der Zusammenhang ist, dass der Tempel in Jerusalem gebaut worden ist unter Salomo. David hatte das geplant, hatte Vorbereitungen getroffen, aber Gott hat gesagt, nein, ja, du hast dich die ganze Zeit mit Mord und Totschlag und Krieg beschäftigt. Das soll dein Sohn soll diesen Tempel bauen, Salomo. Und das geschieht. Und jetzt ist der Tempel fertig und wird eingeweiht mit großem Pomp und mit großem Lobpreis. Und das sind diese Verse ab Vers 12 in 2. Chronik 5. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Hier, Bernd, du warst doch mal im Posaunenchor, oder? 120 Priester, die mit Trompeten blasen, da hebt sich das Dach, ne? Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und die Gegenwart war so dicht, dass man nicht physisch nicht reingehen konnte. So wird das hier beschrieben. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Gott ist gegenwärtig. Wie ist das, wenn Gott da ist? Wo ist Gott? Wann ist er da? Wie ist das mit seiner Gegenwart? Da will ich mit euch ein bisschen diesen Spuren folgen. Ich werde jetzt mich gar nicht in den Details hier in 2. Chronik 5 so sehr bewegen, als danach fragen, wie ist das mit Gottes Gegenwart? Und als ich darüber nachgedacht habe, sind mir drei Arten sozusagen in den Sinn gekommen, wie Gott gegenwärtig ist. Und ich glaube, die haben jeweils uns was zu sagen. Das sind drei verschiedene Dimensionen sozusagen von seiner Gegenwart. Und jede dieser drei Dimensionen, lass es uns so nennen, fordern uns auch heraus zu etwas oder laden uns ein oder ermutigen uns zu etwas. Das erste ist Gottes Allgegenwart. Also vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, dieser Gottesdienst oder diese Konferenz, da war Gott wirklich da. Und du hast vielleicht gedacht oder jemand anderes hat gesagt, ja, war der sonst nicht da oder wo war er denn vorher oder so. Und du merkst, da ist irgendwie, kann da so ein Knick sein. Und die Bibel lehrt uns sehr klar, Gott es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Gott ist allgegenwärtig in der alten Sprache, omnipräsent, wenn man das gerne auf Latein haben will. Wayne Grudem, ein Theologe, definiert die Allgegenwart Gottes so: Gott hat keine Größe oder räumliche Dimensionen und ist an jeder Stelle des Raums mit seinem ganzen Wesen gegenwärtig. Also so, wenn man Gott beschreibt, meistens macht man das, indem man sagt, was es nicht ist. Er ist nicht begrenzt, er ist, hat keine räumliche Dimension und er ist überall ganz. Es ist nicht so, der große C ist hier und da ist jetzt nur der Geist und da ist dies, sondern er ist überall ganz. Es gibt keinen Ort, wo er nicht ist. Es gibt andere Vorstellungen, auch in anderen Religionen und Philosophien, dass gesagt wird, alles ist Gott oder alles ist göttlich. Also die Philosophie des Pantheismus, den man in verschiedenen östlichen Religionen findet. Also jeder Baum, jeder Strauch ist beseelt, ist göttlich in diesem Sinn. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Weil die Bibel unterscheidet zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Ja, und die Schöpfung ist, kommt aus seiner Hand, ist in seiner Hand, aber sie ist nicht Gott. Aber doch überall begegnet er uns, überall ist er. Er ist allgegenwärtig. Jeremia drückt das mal so aus in Kapitel 23. Wir werden heute ein bisschen rumwandern durch die Bibel. Jeremia 23 und 24. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Oder vielleicht auch nur ein Gott, der in der Nähe ist und nicht auch ein Gott, der in der Ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? Glaubst du, das geht? Fragt Jeremia. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? Spricht der Herr. David greift das auf in Psalm 139, haben wir schon gehört. Wo sollte ich mich bergen vor deinem Angesicht? Das kann je nach Gemütslage, kann das tröstlich sein oder auch erschreckend. Wenn du Psalm 139 genau liest, von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir, das verstehen wir meistens auf dieser Ebene von Trost und das ist auch zu Recht. Aber David erzählt das erstmal, er wollte sich eigentlich verstecken vor Gott. Er hat gemerkt, ich bin sündig, ich kann irgendwo vor Gott nicht bestehen. Und er lernt dann, wenn ich auch, nehme ich Flügel der Morgenröte, ich habe noch mal dieses alte Lied im Ohr bei dem Vers, und bliebe am äußersten Meer, dann würde auch dort deine Hand mit mir sein. Deine Rechte mich halten. Das ist so die Jonah-Experience. Ne? Ich will weglaufen von Gott. Nee, das funktioniert nicht. Er ist überall. Und es gibt so Erfahrungen, wo wir das Gefühl haben, er ist nicht da. Und vielleicht kennst du das. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, dass du denkst, ja, irgendwer erzählt mir, dass er so, Gott ihm so nahe ist. Und dann denkst du, ja, okay, ach, da ist der bei dir, ne? Bei mir nämlich nicht. Ich spüre seine Nähe nicht, er ist irgendwo ganz weit weg. Oder Psalm 137, da erzählen die Israeliten, die in Babylon sind, in der Gefangenschaft, dass ihre Herren jetzt, die sie versklaven, sie auffordern, Lieder von Zion zu singen. Also sing uns doch ein paar von diesen tollen Gospels aus eurer Heimat. Und der Psalmist sagt, wie sollen wir denn des Herrn Lied singen im fernen Land? Und da geht es nicht darum, dass das so ein häuslicher Mensch ist, sondern dass die Gegenwart Gottes eben gesehen wurde in Jerusalem, im Tempel. So wie wir das hier in 2. Chronik ja hören. Und sagt, jetzt da sind wir, der Tempel ist zerstört. Wir sind hier in Gefangenschaft in Babylon ausgerechnet. Wie sollen wir jetzt hier die Lieder Gottes singen? Die Ironie ist im Psalm 137, er tut es ja. Sonst hätten wir diesen Psalm nicht. Es ist ein Klagelied, aber doch wendet er sich an Gott im fernen Land. Und mit der Zeit merken die Gläubigen, auch hier ist er. Auch wenn ich mich in der Tiefe bettete, nochmal Psalm 139, auch wenn ich im Bauch des Fisches bin, bei Jona, Du bist da. Und wir haben dann im Neuen Testament erzählt Jesus die Geschichte von dem Sohn, der weit wegläuft. Und ja, es gibt diese Erfahrung, dass ich weit weg bin von Gott, dass du dich von ihm entfernt hast. Aber das ist niemals, dass er sich von dir entfernt hat. Und in dem Moment, wo der Sohn sich umwendet und zu seinem Vater kommt, ist der Vater da. Und da ist es noch geografisch in der Geschichte klar, der muss wieder in sein Heimatdorf marschieren. Du kannst dich von Gott abwenden und einen Monat sozusagen am Stück laufen, von ihm weg. Und in dem Moment, wo du dich zu ihm zurückdrehst, ist er direkt vor dir. Ist er da. Du musst nicht erst wochenlang wieder den ganzen Weg zurücklaufen, sondern er ist da, um dir zu begegnen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Dieses Geheimnis ist mir zu groß, sagt David. Das ist sicherlich die angemessene Reaktion. Und die andere angemessene Reaktion ist, dass wir das feiern, dass wir ihm begegnen, dass wir uns aufmachen zu ihm. Sagen Danke. In meinem Herzen habe ich mich von dir entfernt, in meinem Handeln habe ich mich vielleicht von dir entfernt. Meine Gedanken waren nicht bei dir, aber du siehst mich jeden Tag und jede Nacht. Und du bist immer da. Und wenn ich in deine Gnade hineinkomme, dann muss ich das nicht bedrohlich finden. Manche sind noch so erzogen worden, ne? Der liebe Gott sieht alles. Pass auf, kleines Auge und so. Und das ist mehr so zum Angstmachen dann. Nein, er ist ja da mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Und du bist willkommen, dich ihm wieder zuzuwenden. Also er ist immer schon da. Und dann rechnen wir aber damit und erleben wir, und die Bibel bezeugt uns, dass er manchmal in besonderer Weise da ist. Irgendwie noch da er. Ja, ich weiß, das kann man nicht steigern, gibt keinen Sinn, aber dass er in einer besonderen Weise spürbar gegenwärtig ist. Er kommt mit Kraft. Wir sprechen da manchmal von der manifesten Gegenwart Gottes. Also erfahrbar. Ja, er ist sowieso schon da. Wir sagen, Herr, wir laden dich jetzt ein in diese Lobpreiszeit. Dann fragt Gott so, ja, was denkst du, wo ich bin? Aber er lädt uns ein in seine Gegenwart. Das ist, worum wird eigentlich ein Schuh draus. Und doch erfahren wir das und doch können wir das dann auch erbeten. Dann komm doch mit Kraft, komm. Ich bete das oft am Anfang vom Gottesdienst. Ne? Wirke du so unter uns, wie du willst. Das ist das, was gemeint ist, wenn wir sagen, sei willkommen. Also er ist eigentlich der Gastgeber. Und doch, weil er eben nicht mit der Brechstange kommt, sagen wir, okay, wir machen unsere Herzen auf. Ne? Offenbarung 3,20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gottes Allgegenwart ist auch hinter der Tür, aber doch ist die Einladung, dass wir ihm die Tür aufmachen. Und er sagt, ich will hineingehen, das Mahl mit dir halten. Er kommt in Kraft. Das sehen wir hier in dieser Geschichte, bei der Einweihung des Tempels. Wir haben dieses Haus gebaut, das besteht nur aus Steinen und gut, und aus Dachsfellen und aus Edelsteinen, und das wird ja alles haarklein beschrieben. Aber jetzt komm du doch. So wie Elia den Altar baut. Steine, Ochse, Holz und dann gut, der kippt dann noch Wasser drauf, damit es noch ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwieriger ist. Und dann kommt die Gegenwart Gottes mit Feuer. Also wir sehen das, wir hatten das letzte Woche schon mal gehört in der Predigt. Wer da war, 2. Mose 40, das ist eigentlich so die Prequel zu dieser Geschichte hier in 2. Chronik 5, die Einweihung der Stiftshütte, der Vorläufer des Tempels. Und wiederum, das Ding steht jetzt und Mose betet und dann heißt es auch, die Herrlichkeit, die Wolke senkt sich über diesem Zelt nieder, die Gegenwart Gottes ist so dicht, dass Mose und Aaron da nicht rein können. Immer wieder diese Erfahrung. Oder wir haben neulich über die Bundeslade gesprochen, diese eigenartige Geschichte in 1. Samuel, wo die Philister die Bundeslade klauen. Also die Bundeslade war ja so das mobile Heiligtum, was sie durch die Wüste getragen haben und was dann eben auch im Zelt und dann im Tempel stand, und die Israeliten sind im Kampf mit den Philistern und das funktioniert irgendwie nicht so. Und dann hat einer die schlaue Idee, diese Bundeslade von Silo damals, dem Heiligtum, zu holen. So, wir klemmen uns Gott unter den Arm und dann kann uns nichts mehr schiefgehen. Und dann geht alles schief und sie werden vernichtend geschlagen und die Philister rauben die Bundeslade. Und die Idee damals ist so, jetzt haben wir ihren Gott geklaut. Und sie kapern also Gott und nehmen ihn mit und stellen ihn in ihren Tempel von diesem Gott Dagon. Und einige kennen die Story. Die Idee ist ja, sie stellen diese Bundeslade jetzt ihrem Gott zu Füßen. Ja, der hat gesiegt. Und dann nächsten Tag kommen die wieder in diesen Tempel rein und dieses Götterbild von dem Dagon liegt flach auf dem Angesicht vor der Lade des Herrn. Peinlich, irgendwas schiefgegangen. Ne? Stellen das Ding wieder auf, machen noch ein paar Dübel hinten rein und so. Am nächsten Tag liegt die Bundeslade, liegt dieses Götzenbild wieder flach und die noch für das Kopf und Hände abgeschlagen auf der Türschwelle. Und die Lade steht da so, als wenn nichts wäre. Und dann schicken sie die Bundeslade wieder zurück nach Israel. Sagt, das ist irgendwie zu heiß hier. Die Gegenwart des Herrn, damit ist es noch nicht zu spaßen. Es ist der heilige Gott in unserer Mitte. Und sie ehren diesen Gott nicht. Und deshalb gibt es da Schwierigkeiten, vorsichtig gesagt. Wir sehen auch mal in Hesekiel 11, da wird berichtet, dass die Herrlichkeit des Herrn sich erhebt aus dem Tempel und Jerusalem verlässt. Das ist eigentlich das ultimative Gerichtswort. Gott sagt, ich gehe jetzt. Also, und dann gehen wir ins Neue Testament und Jesus nimmt seine Jünger oder den engeren Kreis mit auf den Berg und ein helles Licht umleuchtet ihn, erleuchtet ja, aus sich selbst heraus. Dann tauchen da Elia und Mose auf. Und die Gegenwart des Herrn ist in einer Weise dort, wie sie es sonst nicht erlebt haben. Es gibt diese Erfahrung, dass Gott kommt auf eine neue, tiefere Weise. Und das ist eine Erfahrung, die gibt es auch durch die Geschichte hindurch. Und da, wo Gott in besonderen Zeiten gewirkt hat, in Erweckungen, da wurde auch von solchen Erfahrungen berichtet. Da hat dann nicht nur einer gedacht, naja, vielleicht sollte ich mal in der Bibel lesen, sondern es war eine umfassende Erfahrung. Einige kennen den Namen Evan Roberts. Das war ein junger Mann in Wales vor bald 120 Jahren. Und Wales wurde erfasst von einer großen Erweckung, die letztlich Auswirkungen hatte rund um die Erde mit Missionaren, die dann ausgezogen sind. Letztlich eine der Wurzeln war der Pfingsterweckung, die dann in den nächsten Jahren aufbrach und die letztlich wo wir letztlich auch ein Stück von dieser Quelle trinken. Und Evan Roberts erzählt von einer Erfahrung am Anfang dieser Erweckung. Er ist traurig, er ist irgendwie unruhig, denkt über den traurigen Zustand der Christenheit nach und betet, da erschien nichts zu sein, was mir irgendwie Erleichterung gegeben hätte. Aber eines Abends, nachdem ich in großer Not dafür gebetet hatte, legte ich mich schlafen. Um 1 Uhr morgens erwachte ich plötzlich und fand mich mit unaussprechlicher Freude und Ehrfurcht in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. 4 Stunden lang hatte ich das Vorrecht, von Angesicht zu Angesicht mit ihm zu reden, wie ein Freund mit seinem Freunde redet. Um 5 Uhr schien es mir, als wäre ich wieder zur Erde zurückgekehrt. Und das geschieht nicht nur an jenem Morgen, sondern 3 oder 4 Monate hindurch, jeden Morgen. Und er kann das nicht beschreiben. Er wird dann gefragt, das Ganze erzählt das in einem Interview, wird gefragt, ja, war das ein Traum? Oder sagt, nein, das war real. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber Gott war da in einer neuen Weise. Und Gott hat ihn mächtig gebraucht in dieser Erweckung. Oder ich musste dran denken, ich habe hier dieses wunderbare Heft, Erweckung auf den schottischen Hebriden und wir. Schottische Hebriden, Isle of Lewis und die anderen Inseln, letzte Ecke von Großbritannien, da hat es nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Erweckung gegeben. Und einer der Menschen, die Gott dort gebraucht hat, war ein gewisser Duncan Campbell, ein schottischer Prediger. Der wird dann eingeladen dorthin, nachdem es schon erste Anfänge gegeben hat von dieser Erweckung. Und er hält einen Gottesdienst Er wurde von den Ältesten empfangen dort und die erste Versammlung wies keinerlei außergewöhnliche Merkmale auf. Der Gesang war gut, im öffentlichen Gebet war ein gewisses Maß von Freiheit zu spüren, doch das war alles. Am Ende des Gottesdienstes kam einer der Männer, die in der Scheune mitgebetet hatte. Da hatte es also schon so Gebetstreffen gegeben und sagte, seien Sie nicht entmutigt, die Erweckung kommt. Ich höre schon das Rasseln von Gottes Wagenrädern. Das ist Glauben. Ne? Da passiert eigentlich äußerlich, denkst du, nö, ein netter Gottesdienst, mal Gastprediger, auch mal schön. Aber ich höre schon das Rasseln von Gottes Wagenrädern. Und sie einigen sich dann, die Nacht im Gebet zu verbringen, im Nachbarhaus. Und jetzt berichtet Duncan Campbell. Ungefähr unser 30 harrten auf ihrem Angesicht darauf, dass sich der Himmel öffne. Also wenn 30 Leute zur Gebetsnacht da sind, dann vielleicht sagen, ja, die Erweckung ist ja schon da. Ne? Aber das war nur der Anfang. Um 3 Uhr morgens kam der Geist Gottes über die Versammlung. Noch sehe ich die Männer und Frauen, die bewegungslos am Boden lagen. Wir wussten, dass Gott das Feld eingenommen und die Mächte der Finsternis zurückgetrieben hatte, sodass Menschenseelen zur Freiheit kämen. Als wir das Haus verließen, zeigte es sich, dass der Geist überall am Wirken war. Also, sie gehen jetzt da raus, ne? In jedem Haus war ein Licht und niemand schien an Schlaf zu denken. Überall waren Menschen, die in großer innerer Not Gott suchten. Auf der Straße fand ich 3 Männer, die auf ihrem Angesicht Gott um Gnade anriefen. So war es nicht zu verwundern, dass die Kirche am nächsten Abend bereits gefüllt war, als Campbell sie betrat. Ein Strom von Autos war im Laufe des Tages von den 4 Enden der Insel gekommen. Aus einer Entfernung von 17 Meilen brachte ein Metzgerkarren 7 Männer, die noch in derselben Nacht eine herrliche Bekehrung erlebten. Wer hatte sie gerufen? Gott hat seine eigenen wundersamen Wege, um Menschen zu sich zu ziehen. Eine mächtige Versammlung, mächtig an der Arbeit und überführte Menschen von Sünde und Schuld, sodass sie laut um Gnade schrien. Als Mr. Campbell am frühen Morgen die Kirche verließ, ja, also wurde ihm durch Boten gemeldet, dass sich in einem anderen Teil des Ortes Leute in großer innerer Not befänden. Er beeilte sich hinzukommen. Unter dem leuchtenden Sternenhimmel suchten Männer und Frauen, die den Gottesdienst nicht besucht hatten, am Straßenrand die Vergebung ihrer Sünden. Die Erweckung hatte begonnen. Das geht dann über 5 Wochen so weiter, breitet sich aus zu den anderen Inseln. Also der Geist Gottes kommt über diese ganze Insel und Leute fangen an, Buße zu tun, die sozusagen von gar nichts wussten. Also die hatten, das war sicher ein frommes Volk grundsätzlich, die hatten schon mal eine Bibel gesehen oder so. Aber die sind irgendwo unterwegs und fallen plötzlich unter die Gegenwart Gottes. Gott kommt manchmal so in Kraft. Und vielleicht kennst du solche Erfahrungen. Vielleicht nicht so dramatisch, dass irgendwie gleich ein ganzer Landstrich erfasst ist. Aber ich kenne das in Anbetungszeiten. Und ich kenne das in Anbetungszeiten jetzt in dieser Pandemie, wo wir nicht mitsingen können, habe ich das manchmal erlebt, dass wir hier im Gottesdienst sind und man kann dann drüber nachdenken, ist alles blöd und ne, und ein paar Leute hier im Raum und ich merke, Gegenwart Gottes ist da und ich kann mich manchmal nicht auf den Füßen halten und fall auf meine Knie. Das ist dann nicht, auch bei dem Lied könnte man mal knien, sondern das ist, wenn einer die Schwerkraft hochgedreht hätte. Vielleicht kennst du solche Erfahrungen. Und Gott wirkt. Und er will uns in seiner Gegenwart berühren. Das heißt nicht, dass er nur da wirkt, wo sowas spürbar ist. Das heißt nicht, dass es beim nächsten Mal genauso sein muss wie beim letzten Mal. Oder ne, nur wenn das so ist wie hier bei Duncan Campbell in diesem alten Heft, dann ist es dann ist es gültig oder so. Nein. Das Entscheidende ist, was er berichtet, ist ja auch nicht, oh wow, da sind 10 Leute umgefallen, sondern da haben sich Herzen Gott zugewendet. Und egal, wie das passiert, entscheidend ist, dass es passiert. Manche suchen dann die Action irgendwie, dass es doll ist. Das ist nice oder erschreckend, je nachdem. Aber Gott wirkt. Er wirkt an deinem Herzen. Er ist nicht berechenbar darin. Ja, und jetzt letztes Mal haben wir gebetet und dann sind alle umgefallen. Muss jetzt wieder genauso sein. Vielleicht ja, vielleicht nein. Gott ist nicht berechenbar, aber er ist lebendig. Er ist gegenwärtig, er ist wirksam. Und wenn er wirkt, dann ist es gut, nicht dagegen anzukämpfen, nicht irgendwie, das ist jetzt alles, was mir fremd ist, was ich noch nicht kenne, da lasse ich die Finger von. Da kommst du bei Gott nicht weit. Weil er so viel größer ist als unsere Vorstellungskraft. Aber wir können uns ausstrecken nach ihm. Und er hat mehr für uns. Ja, das ist was so wichtig ist an dieser Dimension. Manchmal spielen wir das gegeneinander aus und sagen, ne, und ich habe das am Anfang so ein bisschen ironisch gesagt, so, Herr, komm, und du sagst, ja, wieso, ist doch schon da. Ja, er ist da und das ist eine wunderbare Wahrheit und darin kannst du ruhen. Und doch will er noch mehr schenken. Doch will er dich noch tiefer berühren. Dafür betest du, Amen, und da lass uns gemeinsam beten. Ja, dass wir sagen, Herr, tu es, dieses alte Gebet, ja, do it again, Lord, tu es noch einmal, vielleicht nicht auf die gleiche Weise, da, wie gesagt, da muss man sich hüten, dass man da sich festhängt an alten Erinnerungen. Wie schön das damals war, als ich da auf der Konferenz war oder so. Nein, aber der gleiche Gott ist heute hier. Und er will wirken unter uns. Und wir können uns ausstrecken nach ihm. Ich will noch auf die dritte Dimension verweisen, wie Gott gegenwärtig ist. Du kannst ja fragen, also wir hatten neulich so diese Themenabende zum Thema Endzeit von der Ansgar Kirche Deutschland und dann kamen einer hatte ganz viele Fragen nach dem dritten Tempel, der irgendwann in der Endzeit doch gebaut werden soll und so weiter. Und die Bibel ist sehr klar über den Tempel in der Endzeit. Die Endzeit hat Pfingsten angefangen, übrigens, also Pfingsten 30 oder 33, und der Tempel ist die Gemeinde Gottes. Das ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. In 1. Korinther 6, Vers 19 und 20 sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das ist ganz spannend für unser Thema auch. 1. Korinther 6 geht es um Sex, um Sexualethik. Ja, wie können wir leben in einer Weise, die vor Gott gut ist, die Gott die Ehre gibt. Und Paulus sagt jetzt nicht, wenn ihr das jetzt nicht so macht, wie es richtig ist, dann verschwindet der Heilige Geist aus eurem Leben. Dann geht Jesus weg. Sondern er sagt, euer Leib ist ein Tempel für Gottes Geist. Er wohnt in euch. Und darum verhaltet euch auch so. Darum ehrt ihn auch. Ja, er ist sonst immer noch da, aber er ist, an anderer Stelle sagt er, wir sollen den Geist nicht betrüben. Er kann vielleicht nicht so wirken, er ist gedämpft. Aber er ist da. Du bist ein Tempel für Gottes Gegenwart. Er wohnt in dir, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn dein Leben ihm gehört. Am Ende von Epheser 2, dieser starke Aussage, wo Paulus sagt, ihr seid nicht mehr Gäste noch Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Das ist die Gemeinde. Vers 22. Durch ihn, durch den Geist, werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also hier nicht der einzelne Gläubige, sondern wir als ganze Gemeinde sind miteinander Ort der Gegenwart Gottes. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die Gemeinschaft suchen. Dass wir miteinander sind, weil das ist der Ort, wo Gott wohnt. Wo er uns begegnen will. Letzte Woche hatte ich schon mal Kolosser 1 zitiert. Da spricht Paulus von dem großen Geheimnis, was jetzt offenbar geworden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und schließlich Paulus im großen Kapitel 8 im Römerbrief. Ich lese ab Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Fleischlich meint jetzt hier von Gottes Geist eben nicht geleitet. Ihr seid geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also, wer hat den Heiligen Geist? Alle, die zu Christus gehören. Ja, es gibt keine Christen, die nicht den Heiligen Geist haben, sagt Paulus hier. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Gott wohnt in dir durch seinen Geist. Er wohnt in unserer Gemeinde. Er baut sie zu einer heiligen Wohnung Gottes im Geist. Christus lebt in uns. Also, Gott ist gegenwärtig. Egal, wo du hinkommst, egal, wie weit du läufst, egal, wo du dich verstecken willst, er ist immer schon da und er sieht dich. Und das ist, ich finde das befreiend. Weißt du, du kannst vor Menschen, du kannst mir was vormachen. Das geht wahrscheinlich relativ leicht. Du kannst anderen Leuten nicht ganz so leicht was, deiner Mutter kannst du nicht so leicht was vormachen. Ne? Das wird eine Weile gut gehen. Gott kannst du nichts vormachen. Das heißt umgekehrt auch, der wird nie sagen, ach, das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Wie konnte ich mich so in dir täuschen? Nee, wenn das so ist, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Nein, er kennt dich durch und durch und will dich. Und liebt dich und sagt Ja zu dir. Er ist gegenwärtig. Und dann, er will mehr dir geben. Du darfst dich nach mehr ausstrecken. Du darfst tiefer eintauchen in seine Gegenwart. Und schließlich, er lebt sogar in dir. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht du bist die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder was du tust im Glauben, sondern dass Christus da ist. In deinem Herzen. Er ist, das war die alte Verheißung, Jesaja, sein Name heißt Immanuel. Gott mit uns, Gott für uns, Gott in uns. Gott ist gegenwärtig. Du bist immer neu eingeladen, dich auszustrecken nach ihm, ihm zu begegnen.